Heute Nachmittag möchte ich über die Jahreslosung predigen, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Jahreslosung gibt es seit 1930. Pfarrer Otto Riedmüller in Stuttgart-Bad Cannstatt hat sie begründet. Er war erst sehr begeistert von den Nationalsozialisten, aber als er sie näher kennenlernte, merkte er, wes Geistes Kinder sie sind, und er hat sich energisch von ihnen abgewandt. Und um den Parolen der Nationalsozialisten eine gute Parole entgegenzusetzen, hat er die Jahreslosungen begründet. Die erste Jahreslosung im Jahr 1930 lautete: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war damals eine hochpolitische Aussage. Also jetzt im Jahr 2019, suche den Frieden. Suchen ist hier als ein sehr konzentriertes, intensives Tun gemeint, wie man etwas sucht, das man verloren hat, etwas Wertvolles. Suche nach dem verlorenen Schaf, nach dem verlorenen Groschen. Man sucht intensiv. Und dann aber noch eine Steigerung: und jage ihm nach. Das Wort kommt durchaus im militärischen Zusammenhang vor, einen Feind verfolgen, aber noch stärker im Zusammenhang der Jagd, ein Tier verfolgen. Was ist mit diesem Wort jage ihm nach ausgedrückt? Erstens mal eine Priorität. Wenn ich jemand nachjage, also lässig kann ich das nicht tun, sondern höchste Priorität, mit allen Konzentrationen, mit Leidenschaft. Ich kann ja nicht mehreren Dingen gleichzeitig nachjagen. Und die Bibel kritisiert, wenn Menschen Nichtigem nachjagen, dem Geld, der Karriere, dem Ruhm, da lohnt sich kein Nachjagen, aber beim Frieden. Dann ist mit diesem Wort ausgedrückt, ich schaue nach vorne, zu dem Ziel, dem ich nachjage. Jesus sagt einmal, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Wir sind Nachjagende, das reißt uns nach vorne. Friede ist ein Zielbegriff. Und dann mit dem Nachjagen wird aber auch ausgedrückt, ich kreise nicht mehr um mich selber. Wenn ich etwas nachjage, vergesse ich viele eigene andere Probleme, bin ganz ausgerichtet nach vorne. Also man ist nicht mehr der Sünder, der in sich selber zurückgekrümmt ist. Der Nachjagende ist ganz offen, ganz aufmerksam. Das Wort Nachjagen ist auch ergebnisoffen. Wir wissen nicht, ob wir Erfolg haben werden. Aber es ist auf jeden Fall mit Ausdauer. Nachjagen kann ich nicht 2 Minuten lang. Es ist ein Verb, wo man einen langen Atem haben muss, aber nicht sicher sein kann, ob es gelingt. Der Friede ist in der Bibel ein sehr scheues Wesen. Der Weg zum Frieden ist schwer und lang. Ich möchte kurz umreißen, was mit dem Wort Shalom gemeint ist. Das Wort Shalom richtet sich auf die tiefsten Bedürfnisse und Sehnsüchte der Menschen. Und diese Bedürfnisse und Sehnsüchte werden in dem hebräischen Begriff Nefesh ausgedrückt. Der Begriff Nefesh heißt eigentlich Kehle, oder man könnte noch besser übersetzen Schlund. Es ist nämlich das Innere des Halses gemeint. Es gibt im Hebräischen einen Begriff für Zunge, aber es gibt schon keinen Begriff mehr für Zungenboden. Unterhalb der Zunge, das Innere des Halses, das ist Nefesh. Der orientalische Mensch schwört bei seiner Nefesh. Er schwört so. Was ist mit diesem Begriff Nefesh gemeint? Der Mensch ist eine Nefesh. Er hat nicht nur eine Nefesh, er ist eine Nefesh. Gemeint ist damit, der Mensch ist ein bedürfnisorientiertes Wesen. Er hat ganz tiefe Bedürfnisse und wenn die nicht gesättigt werden, gestillt werden, bricht er zusammen. Nefesh, Schlund, ist sozusagen der äußere, sichtbare Teil des Körpers, der sehr verletzlich ist, gell? Köpfen. Und durch diesen Hals kommen unsere wichtigsten Bedürfnisse: Atmen, Essen, Trinken, Singen, Schreien, nach Hilfe schreien. Alles geht durch die Nefesh. Und Shalom ist das, was unsere Nefesh sättigt. Also unsere tiefe Sehnsucht nach geliebt werden, nach beachtet werden, nach wertgeschätzt werden, nach Gemeinschaft, nach einem lohnenden Leben. Das alles ist mit Shalom gemeint. Also Shalom ist dort, wo ein Mensch zufrieden ist. Das deutsche Wort zufrieden kommt dem hebräischen Begriff Shalom am nächsten. Also es geht viel mehr als um die Abwesenheit eines Krieges. Alles, was ein Kind, einen Menschen, einen alten Menschen ernährt, sättigt, dient dem Frieden. Zum Beispiel, wenn ein Lehrer in der Schule einen schlechten Schüler, eine schlechte Schülerin, eine schüchterne Schülerin lobt, und zwar unerwartet lobt, originell lobt, nicht nur wischiwaschi, sondern ein Schüler mit echter Beobachtung, dass du das da links oben auf der Seite noch so gut, ja, das ist Shalom. Wenn ein Schüler aus dem letzten Drittel der Klasse von einer Lehrerin, einem Lehrer mit einem echten, authentischen Lob versehen wird, das ist Shalom. Also alles, was uns ernährt und stärkt, das ist Shalom. Ich will in dieser Predigt ein paar kurze Gedanken generell sagen und dann habe ich mich aus gegebenen Anlass, das hat mit dem heutigen Vormittag zu tun, habe ich mich tatsächlich entschlossen, einiges sehr Persönliche zu sagen. Zunächst einmal in der Gemeinde. Wie können wir den Frieden Gottes, Gnade und Friede von Gott in der Gemeinde verwirklichen? Die Gemeinde soll ein Ort des Friedens sein. Dazu nur ein Gedanke. Wir Christen haben bereits eine Einheit. Alle Christen auf Erden, morgenländische Christen, katholische Christen, evangelische, freikirchliche, sind sich eins. Wir können die Einheit der Christen gar nicht herstellen. Das können wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Die Einheit der Christen ist schon längst da. Wir unterschätzen sie. Nämlich, worin besteht die Einheit aller Christen auf Erden? Wenn wir Christen meinen, sollten wir immer alle Christen auf Erden meinen. Nicht unsere Denomination oder unsere religiöse Umgebung, sondern alle Christen auf Erden. Ja, alle Christen auf Erden sind sich einig. Aber das ist natürlich keine Lehreinheit. Die Lehreinheit haben wir in 2000 Jahren nicht hingekriegt und wir werden sie auch in absehbarer Zeit nicht hinkriegen. Es ist gut, wenn wir auch lehrmäßig uns annähern. Die ökumenische Bewegung hat hier viel Friedenspotenzial. Ich will mal nur ein Beispiel sagen, wie man durch lehrmäßige Klärung auch Frieden fördern kann. Nehmen wir die Marienverehrung. Die Marienverehrung, die in der katholischen Kirche blüht, aber in den orthodoxen Kirchen noch viel stärker wie in der katholischen Kirche, die ist für uns Protestanten unproblematisch geworden. Wir haben da völligen Frieden. Warum? weil das Zweite Vatikanische Konzil erklärt hat, Maria, erstens, Maria darf Christus nichts nehmen, nichts wegnehmen. Das erklärt das Zweite Vatikanische Konzil. Maria darf Christus nichts nehmen. Und das Zweite erklärt das Vatikanische Konzil, das Zweite, kein Katholik ist verpflichtet, Maria zu verehren. Du kannst der beste Katholik auf Erden sein, ohne Marienverehrung. Seit das Zweite Vatikanische Konzil geklärt hat, ist Friede. Also ich kann zu jeder katholischen Schwester oder Bruder sagen, also wenn deine Art der Marienverehrung, sind wir uns ganz einig, denn deine Kirche lehrt ja auch, Maria darf Christus nichts nehmen und kein Christ ist verpflichtet, Maria zu verehren, haben wir Shalom. Also solche lehrmäßigen Klärungen sind nicht unwichtig, aber sie sind nicht die Grundlage der Einheit. Was ist die Einheit der Christen? Nicht, dass wir das gleiche Bibelverständnis oder die gleiche Dogmatik haben. Das müssen wir nicht. Das ist nicht heilsnotwendig, sondern die Einheit der Christen besteht in der Einheit der Herzen im Heiligen Geist. Die Einheit der Christen besteht in der Einheit der Herzen im Heiligen Geist. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Vor einigen Jahren war ich war oft in Jerusalem, vor einigen Jahren war ich mal wieder in Jerusalem und durch günstige Kontakte habe ich ein langes Gespräch mit einem armenischen Bischof geführt, vielleicht 3 bis 4 Stunden lang. Er konnte sehr gut Englisch, war noch erstaunlich jung, ich war ganz überrascht. Ich habe mich mit diesem fremden Mann, ich habe ihn nie wieder gesehen, 4 Stunden lang unterhalten. Lehrmäßig lebten wir in völlig anderen Horizonten. Das ist uns sehr schnell klar geworden. Aber seine Liebe zu Jesus, meine Liebe zu Jesus, es ist eine Nähe zwischen uns entstanden, wie sie vielleicht nur zwischen Nachfolgern Jesu entstehen kann. Und nach 4 Stunden haben wir uns geküsst und ganz intensiv umarmt. Wir haben uns nie wieder gesehen, aber eine solche Einheit der Herzen, da ist mir klar geworden, die Einheit der Christen ist nicht eine Lehreinheit. Wir sollen sie nicht unterschätzen, aber auch bitte nicht überschätzen. Bis wir alle der gleichen Meinung sind, das müssen wir gar nicht sein. Ich will das noch ein bisschen ausführen. Was meint eigentlich die Einheit der Herzen? Das meint, alle Christen auf Erden lieben Gott, so gut sie es können, so gut es in ihrem Rahmen, in ihrer Persönlichkeitsstruktur, in ihrer Biografie, aber alle Christen wollen Gott lieben und tun es. Das ist doch nicht nichts, das ist doch keine Nebensächlichkeit, das ist doch ein Wunder, wenn ein Mensch Gott lieben kann, das kann ja nur Gott selber bewirken. Alle Christen auf Erden setzen ihr Vertrauen auf Gott und setzen ihre Hoffnung auf Gott und wollen in Gott hinein sterben. Das ist doch keine Peanuts, sind doch keine Nebensächlichkeiten. Das ist doch ein Wunder, wenn ein Mensch Gott vertrauen kann und seine ganze Hoffnung auf ihn setzen kann. Und alle Christen auf Erden wollen Gottes Willen ernst nehmen, so wie sie es können in ihrem Rahmen, in ihrer Prägung. Aber sie wollen Gottes Willen als obersten Maßstab. Gottes Wille ist das Gute. Darin liegt die Einheit der Herzen. Und das ist nicht wenig. Also ich frage mich, warum wir nicht die Einheit der Christen feiern. Könnten wir heute damit beginnen? Wir könnten einen Feiertag schaffen, Feier der Einheit der Christen. Wir ehren die Unterschiede, die ehren wir. Da sind wir hypnotisiert, sofort gleich die Unterschiede abgrenzen. Aber damit verachten wir die Einheit, die da ist. Tun wir doch mal die Unterschiede relativieren und ehren wir doch ab heute die Einheit der Christen, die schon da ist und die Gott allein bewirken kann. Fangen wir doch heute an, diese Einheit gebührend zu achten und zu feiern. Sich über die Unterschiede zu unterhalten, hat überhaupt nur Sinn, wenn wir uns über das einig sind, worin wir uns einig sind, wenn wir wissen, worin wir eins sind. Nur dann hat es Sinn, sich über Unterschiede zu unterhalten. Also diesen Gedanken wollte ich mal jetzt stark betonen, der bringt Frieden. Die Einheit der Herzen im Heiligen Geist. Freikirchler, Protestanten, Katholiken, koptische Christen, armenische Christen, georgische Christen. Es gibt ja so viele morgenländische Kirchen, die sind lehrmäßig ganz anders wie wir. Also Friede in der Gemeinde kommt über die Einheit der Herzen im Heiligen Geist. Jetzt will ich ein paar andere persönlich gefärbte Dinge sagen. Für mich hat sich der Friede, der von Gott ausgeht, in folgenden Dingen gezeigt. Einmal in dem Projekt, wie der christlich-islamische Dialog gelingen kann. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben, in Rabat, in einer großen Aula, viele muslimische Professoren, Doktoranden, Diplomanden, Studierende. Und ich habe einen Vortrag gehalten, ein Araber hat es in Arabisch übersetzt. Und da habe ich noch besser sehen können, da sah ich diese Menschen vor mir, viele Frauen mit Kopftuch, viele Männer, ältere, jünger. Und dann habe ich irgendwie eine Inspiration bekommen. Bin vom Manuskript abgewichen. Ich habe gerade gesagt, liebe Kommilitonen oder so, wenn wir uns mit einer anderen Religion beschäftigen, sollten wir nur Bücher lesen, die fair über die andere Religion unterrichten, auch ihre starken Seiten, also freundliche Bücher, nicht feindliche Bücher. So ungefähr an der Stelle war ich und dann halte ich inne und sage spontan, aber wenn ich euch so vor mir sehe, ihr seid doch viel schöner als alle Bücher. Da sagt der Dolmetscher neben mir, das steht gar nicht. So, was soll ich übersetzen? Das ist ein Araber gewesen. Da sage ich, ja, das steht nicht im Manuskript. Du sollst jetzt übersetzen, wenn ich euch so vor mir sehe. Und dann übersetzt er es ins Arabische. Und ich werde niemals vergessen, das Leuchten, das über diese Gesichter ging. Das werde ich nie vergessen, habe ich gesehen. Als ich fertig war, wir gingen durch den wunderschönen Park mit Palmen zum Omnibus. Da rannte ein so 30-jähriger junger Mann mit, der war Berberkleidung, also keine Hosen, so konnte gar nicht so schnell laufen. Er rannte hinter mir her und kurz vorm Omnibus holt er mich ein, küsst mich auf die Wange und sagt, Französisch, Marokko läuft alles Französisch, nous nous verrons dans l'éternité. Wir werden uns in der Ewigkeit wiedersehen. Also nur dieses eine Beispiel, was könnte ich, vielleicht noch den Satz, dass Abdullah aus Istanbul, Professor für islamisches Recht, nachdem er eine Woche in Ludwigsburg war, wir haben ausgemacht, wir reden uns immer gleich per Du an mit Vornamen. Das war genial. Vom ersten Augenblick, Abdullah, hast noch Hunger oder so, gell? Also er war wieder zurück in Istanbul und er schrieb, lieber Siegfried, immer wenn ich aufwache, dauert es ungefähr 2 Minuten und dann wird mir bewusst, ich habe jetzt einen christlichen Kollegen als Freund. Und das verändert mein gesamtes Lebensgefühl. Ja, und dann habe ich mich jetzt entschlossen, ich möchte euch zum Schluss eine Gotteserfahrung erzählen, die für mich ganz schicksalhaft geworden ist. Denn mein Friede zerbrach im Januar 2018, als ich bis dahin 12% sah und dann es in wenigen Tagen auf 1-2% herunterging. Das ist eine völlige Veränderung. Ich konnte nicht mehr richtig schlafen. Ich weine eigentlich sonst nicht viel, aber ich habe jeden Tag mehrfach weinen müssen. Und mein kleiner Erik hat gesehen, oh, Papa, geht's nicht gut. Und ich habe gedacht, Mensch, jetzt mache ich noch meinen kleinen Sohn da kaputt. Aber ich konnte es nicht. Und morgens so um 5:30 bin ich aufgewacht mit Panikattacken. Ach so, ich bin ja jetzt blind, gell? Ja, und da war mein Shalom dahin, und ich habe dann das Glück gehabt, sehr schnell einen guten Psychotherapeuten zu bekommen, der durchaus mir ein Stück weit helfen konnte. Ich habe auch Medikamente genommen, aber es ging mir trotzdem sehr schlecht. Und dann habe ich an einem Vormittag, Mittwoch, April 2018, war ich am Ende meiner Kräfte. Ich wollte Freitagabend und Samstag in Basel einen Studientag halten über Genesis 1. Das ist ein berühmter Text, den jeder kennt. Und wie soll ich? Ich kann ja mal keine Manuskripte. Ich muss das absagen, aber die haben doch schon alle. Und dann wollte ich am Sonntag in Stuttgart im Gospelhaus-Gottesdienst, das ist ein Abendgottesdienst in Stuttgart, den ein Gospelchor mit mir zusammen macht, da wollte ich die Geschichte von Stefan Zweig, Georg Friedrich Händels Auferstehung erzählen, aber ich hatte die selber gekürzt mal, auf 7 Seiten gekürzt, aber ich kann das Manuskript ja nicht mehr lesen. Ich saß da und habe zu Gott gebettelt, das so gebetet, weiß nicht, ob ich jemals im Leben habe. Ich habe gesagt, lieber Gott, du musst mir jetzt helfen. Und zwar irgendwie stark, weil ich schmier hier ab. Vorher rief noch eine Frau an und der sagte ich, naja, ich fühle mich wie wenn ich im Atlantik schwimme bei 4 Meter hohen Wellen. Ich weiß nicht, wie lange ich mich halten kann. Gell? Und habe also Gott sehr verzweifelt angerufen. Und war auch der Überzeugung, jetzt muss ich aufhören öffentlich, ich muss das alles absagen, es geht nicht mehr. Gell? Und dann kam meine Frau herein und sagte, du Siegfried, ich gehe mal in den ersten Stock, wir wohnen da in einem Haus, der erste Stock ist unbewohnt seit einiger Zeit, da haben wir seit ein paar Jahren immer nur Gerümpel und didaktisches Zeug hingelegt, ich war schon lange nicht mehr im ersten Stock und meine Frau wollte in den ersten Stock gehen, weil sie wollte für einen Flohmarkt da irgendwas raussuchen. Also sie geht in den ersten Stock und ich bettel noch einige Zeit lang aus tiefster Verzweiflung. Und dann kommt meine Frau nach einer halben Stunde zurück. Ich habe ihr dann gesagt, was ich so alles gebetet habe gerade eben. Und dann sagte ich, du Siegfried, guck mal, was ich da gefunden habe, so einen alten Rekorder, als ich noch, meine Frau hat 3 Jahre Elternzeit gehabt, aber den habe ich früher in der Schule verwendet, weißt du, so ein alter Rekorder noch mit Kassetten, ich wusste gar nicht, dass wir den haben, der war unter alten Mänteln so drunter, gell, habe ich den gefunden und Siegfried stellte mal vor, was auf dem Rekorder drauf lag, da waren 3 so Audiokassetten drauf, so alte Kassetten, wie man 80er, 90er Jahre gehabt hat, da steht drauf Casa Moscha, christliches Zentrum in Ascona, Genesis 1. 5 Kassetten, Siegfried Zimmer, Ascona 1992. Da sagt meine Frau, du, das ist ja viele Jahre her, gell? Da war ich noch deine Tutorin. Sie ist mit mir nach Casa Moscha gefahren, ihr Professor. Gell? Und da hat sie am Ende der Woche, die haben alles gleich vervielfältigt, man konnte es gleich kaufen. Da hat sie, weil sie das auch spannend fand von ihrem Prof, hat sie das damals gekauft. Das war vor 17, 18 Jahren. Gell? Und es lag auf diesem Kassettenrekorder drauf. Also damit war klar, Basel, das sind ja Kassetten, die ich so hin und her, das kriege ich hin. Gell? Ich muss euch noch dazu sagen, ich hatte von dem Georg Friedrich Händel hatte ich eine CD, wie ich in den Nachteulengottesdiensten mal das erzählt habe, aber eine CD kannst du nicht stoppen, da muss ich immer wieder vom Anfang an und da habe ich gemerkt, diese CD war gar nicht gut, ich war damals gar nicht gut vorbereitet, da treffe ich nur 80% von dieser Erzählung und wenn ich jetzt davon auch nochmal runtergehe, dann wirkt diese Erzählung nicht mehr, gell? Und diese scheiß CD immer wieder vorne anfangen, das hat mich halb in die Psychiatrie gebracht. Gell? Also meine Frau kommt, stellt vor mir den Kassettenrekorder hin, ich sehe die 5 Kassetten, die kann schon vor und zurück dauern. Gell? Und dann sagt sie, du, komm, ich mach mal auf, da ist ja so ein Druckknopf und da geht so, so schräg, gell? Und macht sie auf, ist eine Kassette drin. Und meine Frau holt die Kassette raus und da steht drauf, Georg Friedrich Händels Auferstehung. Wir waren beide, ich darf euch sagen, ich habe die Gegenwart Gottes massiv gespürt. Gell? Ich habe dann auch nach oben geguckt und habe gesagt, danke, ich habe es gehört. Gell? Und woher kommt diese Kassette? Wir waren völlig, na sage ich, komm, lass sie mal laufen. Jetzt höre ich rede das selber. Und zwar, ich erzähle diese Erzählung und ich merke sofort, diese Version ist 100% genau. Die habe ich wahrscheinlich abgelesen von meinem eigenen Manuskript. Da sagt meine Frau, ah, weißt du was, das hast du mir da 1994 zu meinem Geburtstag geschenkt. Da wolltest du ein bisschen angeben, wie gut du erzählen kannst. Und dann hast du mir diese Kassette geschenkt. Keiner von uns hat da jemand, wir wussten das gar nicht mehr. Und wie diese Kassette jetzt in diesen Kassettenordner kommt, das wissen wir bis heute nicht. Aber nach dieser Aktion habe ich nie wieder bis heute eine Sekunde Depressionen gehabt. Also ich wollte euch das einfach erzählen als ein Mensch, der am Ende war und der verzweifelt war. Und der Gott angebettelt hat. Und Gott hat meine verschüchterte Seele erhört. Shalom.